Willkommen beim Podcast der Yacht, Europas größtem Segelmagazin. Mit Journalist und Segler Tim Kruse. Er spricht mit Menschen, die den Wind kennen, die Verantwortung tragen und echte Geschichten erzählen. Segeln für die Ohren. Jeden Freitag neu.
Ich behaupte mal, dass die Hälfte der Leute, die uns zuhören, davon träumen, um die Welt zu segeln. Aber wie soll das gehen? Kein Geld, keine Zeit und es gibt so viele Ausreden, es nicht zu machen. Moritz Wichmann hat sich da gedacht, ich mache das anders. Ich spare auf ein Boot und segle dann mit lauter Leuten los, die für ihren Turn bezahlen. Und so entstand eine segelnde WG auf einer Dufour 43 einmal um die Welt. In 18 Monaten mit 221 Mitseglerinnen und Mitseglern. Moritz, war das insgesamt eine schlaue Idee oder sagst du so, ach, ging so?
Ja, bis auf Kleinigkeiten natürlich. Man kann immer Sachen verbessern, klar. Man lernt immer dazu. Aber ja, war ein großes Abenteuer, war eine geile Sache. War manchmal nervig, manchmal einfach nur anstrengend und da hieß es durchhalten und manchmal war es einfach magisch. So, ja, diese Momente, denen wir alle hinterherjagen im Leben so ein bisschen.
Ja, genau. Das gehört ja auch alles dazu. Und es gehören ja auch die tollen Momente, aber auch die schrecklichen Momente gehören halt einfach zum Segeln dazu. Und würdest du mittlerweile jetzt, es ist ja jetzt schon ein Jahr her, glaube ich, deine Reise?
Über ein Jahr etwas, ja.
Was würdest du anders machen?
Ein paar Kleinigkeiten. Also ich würde zum Beispiel versuchen, für die langen, entlegenen Stücke, zum Beispiel im Pazifik, sehr langfristig vorher Crew zu finden. Zum Beispiel Atlantiküberquerung, da sucht wirklich jeder Backpacker und Hippie nach und das ist wirklich sehr schlimm. Man wird überrannt von Anfragen. Aber Geheimtipp für mich an alle, fahrt in die Shelter Bay Marina in Panama. Da sitzen jede Menge wohlhabende Segler auf tollen Booten rum, die über den Pazifik segeln wollen und nicht genügend Crew haben oder zumindest Leute suchen. Bei der Atlantiküberquerung werden die Leute überrannt. Zweite Sache, die ich irgendwie vielleicht anders machen würde, vielleicht Australien, die Nordküste auslassen wegen Krokodilen. Man kann einfach nicht ins Wasser springen, so wie im Mittelmeer, mal einfach mal so vom Heck runterspringen. Das geht einfach nicht. Das ist also nervig. Vermutlich würde ich dann eher direkt gleich nach Indonesien rein und da mehr Zeit verbringen. Ich weiß nicht, Australien kann man vielleicht einfach besser vom Land besuchen. Einklarieren ist sehr nervig und stressig und deutlich bürokratischer als in anderen Ländern. Ja, das wären so zwei Sachen, die mir spontan einfallen. Aber ja, ein paar Kleinigkeiten gibt es natürlich immer so, ja.
Ja, klar. Jetzt hattest du 221 Leute mit. War das teilweise dann auch schwierig? Oder war das, würdest du sagen, nee, 99% lief das echt gut? Weil halt Leute, die segeln, sind eigentlich tolerant und offen und da muss es eigentlich funktionieren.
Wäre jetzt das, wenn du mal eine schwierige Person hast mit der Crew von 5, 6, 7 Leuten, kann man das normalerweise mit ein bisschen Goodwill irgendwie integrieren. Und ich weiß, dass in der traditionellen Seglerliteratur, auch in der englischsprachigen, da wird irgendwie dazu geraten, Testsegeln mit Leuten umfangreich prüfen und so weiter. Und das konnte ich überhaupt gar nicht machen, weil ich das gesegelt bin und weil ich zu viele Leute hatte. Und aber ich war es auch gewöhnt, weil ich über 10 Jahre vorher schon bei Joint Crew als quasi Shutterskipper gearbeitet habe. Also man muss auch ein bisschen der Typ dafür sein. Also ich komme gut mit allen möglichen Leuten, also mit fast allen Leuten klar.
Ja, kann ich voll nachvollziehen. Ich arbeite ja auch als Skipper und hatte bisher in all den Touren auch erst eine wirklich sehr, sehr komplizierte Person an Bord. Und der Rest war super. Und das funktioniert eben. Und das ist das Schöne. Und das Schlimme ist gleichzeitig bei uns Menschen, diese eine Person bleibt halt hängen, ne?
Ja. Aber ist dann auch eine gute Geschichte. Ja, du, von daher.
Ja, genau. Ja. Das stimmt. Was hast du als Skipper gelernt in der Zeit? Und es waren ja 40 Turns, muss man sagen, was ich ja auch spannend finde, dass du das auch so genau aufgeteilt hast. Was hast du gelernt?
Ja, also ich sag mal so, vorher als Skipper habe ich hauptsächlich Boote gefahren und wurde angelegt, ne? Und natürlich habe ich auch meine Fähigkeiten der Fernplanung, die verbessert, das ist alles Teil von Erwachsenwerden, man wird organisierter und besser darin. Aber ich glaube, das, was ich am meisten gelernt habe, ist wirklich Bootswartung, Pflege, Bootbauerisches, Mechanisches, also ich war vorher überhaupt kein Mechaniker. Man hat dann Treiben um Boden mehr, schön erstmal nicht nur normal meinen Motor entlüftet, sondern auch bis zu den Ventilen entlüftet und so weiter. Und alle möglichen Problemchen gelöst und immer mehr Elektrik selber gemacht und also vor allem so technisch, ne? Man wird ein bisschen Segelmacher, bisschen Elektriker, bisschen Mechaniker, ein bisschen, ja, so roundabout, allrounder quasi. Und ich habe auch so einen ganz neuen Respekt vor, oder noch mehr Respekt vor Handwerkern, Bootsbauern, so solche Leute, beyond the superficial, touristy. Genau, wenn man halt so lange Probleme lösen muss.
ich kann das total nachvollziehen und ich merke das immer, ich kann ganz gut in so ein Mikro quatschen, aber einen Motor reparieren kann ich natürlich nicht. Und da sehe ich, und ich habe auch so hohen Respekt vor Handwerkern, vor deren Intelligenz, wenn es ums Mechanische oder auch ums Logische geht, wie Sachen zusammenhängen und aufgebaut sind, finde ich toll. Und da stimme ich dir absolut zu, da kann man noch so viel lernen. Wir als Segler müssen im Grunde das auch alles drauf haben. Es reicht nicht, ein guter Skipper zu sein. Ja? Ein guter Skipper oder einfach nur ein guter Segler zu sein. Ein guter Skipper muss halt auch sein Boot kennen und das eigentlich auseinandernehmen und wieder zusammenbauen können.
Oder man wird ein noch besserer Skipper, auf jeden Fall. Ja, klar.
Ja, genau, genau. Jetzt hast du eben schon vom Roten Meer gesprochen. Das ist so eins der Meere, das ich noch nicht besegelt habe und auch keine Lust drauf habe. Ich habe da einfach echt Respekt vor und man weiß, da gibt es immer wieder Piratenangriffe. Ist vielleicht auch teilweise natürlich von den Medien dann aufgebauscht. Und dennoch, wie war es für dich da? Wie hast du dich gefühlt?
Ja, ich habe extra auf meinem Blog vorher einen Blogbeitrag geschrieben, wie ich genau mit der Situation umgehen will. Und das Mantra war quasi, ja, es ist ein Risiko, es gibt ein Risiko, aber das Risiko ist managebar. Und zwar so, durch Bab el Mandeb, also das Nadelöhr an der südlichsten Stelle des Roten Meeres, wo das am engsten ist, fährt man mit Rückenwind und mit Strömung von hinten nachts schön durch, sodass man möglichst schnell quasi an der jemenitischen Küste und vermeintlichen oder eventuellen Houthi-Raketen vorbeihuscht. Und in anderthalb Tagen ist man dann quasi aus der erweiterten Gefahrenzone raus, mal davon abgesehen, dass die Houthis bis jetzt keine privaten Yachten angegriffen haben, sondern nur Frachter und Tanker. Ne? Genau, aber ich habe mir die Seele wund geschrieben und habe versucht, da Mitsegler zu finden. Und es wollte niemand, alle hatten Schiss. Und dann ist mir mein Vater zur Hilfe gekommen und mein guter Mitsegler-Freund Peter aus den USA, der keine Angst hatte. Ja, also Shoutout an die beiden. Und aber es war anstrengend im Roten Meer. Aber es war auch ein großes Abenteuer. Also ja, 2000 Meilen gegen den Wind, nicht Passatwind, Raumwind Kurs fahren, sondern quasi die Taktik dort ist quasi, wenn immer wenig Wind ist, gegen Anmotoren oder ein bisschen segeln. Wir haben auch gesegelt, aber oft muss man sich dann in Ankerplätze verkriechen, um quasi starken oder stürmischen Nordwind abzuwettern. Ja, also das Rote Meer agiert oder ist quasi wie so ein, kann man sich vorstellen, wie so ein großer Kamin auf zwei Seiten Wüsten und die heiße Luft muss irgendwie abgeführt werden und sie wird nach Süden abgeführt.
Mhm.
Aber es gab auch da richtig schöne Überraschungen. Also der Sudan zum Beispiel, super cool, sehr arm. Wir waren in Suakin, aber super freundlich, die Leute. Von Djibouti bin ich nicht so ein großer Fan. Djibouti ist ja, man ist umgeben von irgendwie islamistischen Diktaturen, Militärdiktaturen, Saudi-Arabien, was jetzt auch nicht super seglerfreundlich ist. Sie versuchen sich zu öffnen, aber trotzdem, auch in Ägypten kann man sich nicht frei bewegen. Aber Suakin und Sudan war wirklich die positive Überraschung. Genau, aber wir hatten auch nervige Situationen. Also zum Beispiel einmal bin ich ein bisschen nah an Saudi-Arabien rangesegelt und hat die saudi-arabische Küstenwache versucht, mich zu zwingen, einzuklarieren. Und und Djibouti ist so ein bisschen für mich, da müssen halt alle hin, da fahren ja auch alle Militärmissionen hin und so weiter, weil das der einzige quasi freie Hafen ist, aber es ist auch ein bisschen absolutes Freihandels-Hellhole, also total dereguliert, vermüllt, alles geht, jeder versucht sich abzuziehen und die Taxifahrer sagen dir aus Prinzip nur den dreifachen Preis und es war so ein bisschen, da fährt man nur vorbei, um wirklich als strategischen Stopp, um Leute an Bord zu holen, um irgendwie mal in den Supermarkt zu gehen und die Proviant aufzufüllen und dann geht's gleich weiter. Also das Rote Meer könnte schön sein. Who knows? Vielleicht gibt's ja irgendwann nochmal einen zweiten arabischen Frühling. Ja. Ich würde mich freuen. Ich glaube, viele junge Leute in der Region würden sich auch freuen.
Absolut.
Die ja genau so darunter leiden und aber who knows? Also, wir haben es auch geschafft und so ist es, ja.
Und trotzdem liebe ich die arabische Kultur, weil sie halt so welcoming ist und du bist als Gast das Höchste und sie laden dich immer ein und sie sind immer da und selbst wenn sie kein Wort Englisch sprechen, die geben ihr letztes Hemd für uns und das liebe ich eben auch und das gehört auch zum Reisen dazu, zu sehen, es gibt wirklich schlechte Staaten und trotzdem wahnsinnig gute Menschen.
Du hast beides, du hast genau, in diesen zum Beispiel diesen arabischen Staaten hast du irgendwelche Immigration oder Customs Offiziere, die dann versuchen die Hand aufzuhalten und möglichst viel rauszuschlagen. Und dann hatten wir super nette Lotsen im Suezkanal, die zum Beispiel auch genau dieser Geschenkkultur folgen, die du erwähnt hast, mir einfach was Kleines geschenkt haben. Dann haben wir ihnen was Kleines zurückgeschenkt und da war quasi der Tradition Genüge getan. Das waren übrigens junge Kapitäne von Tugboats, Lotsenburgen, genau, die auch nebenbei Yachtis als Lotsen durch den Kanal führen, genau.
Schön. Du hast dich für eine Dufour 43 entschieden. Erklär mal warum.
Es war eine pragmatische Entscheidung. Ich habe ein Boot gesucht im Winter 21, 22. Das war noch so Ausgang der Corona-Pandemie. Es war ein Käufermarkt. Es waren nicht viele Boote auf dem Markt. Aber es ist auch ein gutes Boot. Es ist ein Allrounder. Ja, also der Yacht-Testbericht von 2001 hat gesagt quasi, gut ventiliert für tropisches Segeln, segelt gut bei Leichtwind, solide laminiert, also relativ dick. Also ja, ein ehrliches Boot, sagen wir mal so. Ja, also weder ein Rennpferd noch irgendwie so ein ganz
Ja,
altes.
solide.
Genau, hat also auch zum Beispiel eine sehr gute Kabinenaufteilung, ja, sehr gute Platznutzung. Und der Gutachter, der mein Boot begutachtet hat vor dem Kauf, der meinte, er hätte noch nie ein Boot gesehen, zum Beispiel, was hinten so vollgestopft mit Equipment gewesen sei. Nämlich Generator und Watermaker im Lazarett
Ja,
hinter den
super,
beiden
super.
Achterkabinen. Also genau, es kam schon mit ein bisschen Equipment. Es war relativ gut in Schuss, weil es zwei alten griechischen Ehepaaren gehörte, die das nur so 3, 4 Wochen im Sommerurlaub genutzt haben und die eigentlich so ein bisschen von Hafen zu Hafen motort sind. Und deswegen, genau, trotzdem musste man ein paar Sachen machen. Ich habe Speed Refit gemacht in 3 Wochen, quasi zum Beispiel alle Seeventile ausgetauscht, die waren auch original
Ja,
25 Jahre
ja.
alt. Am Ende zwei, drei von denen gingen gar nicht mehr richtig ordentlich zu. Das war höchste Eisenbahn. Das Rigg ausgetauscht, so die wichtigsten Sachen gemacht, Sail Drive Seal gewechselt, Geräteträger draufgebaut und den Rest habe ich tatsächlich, anders als viele andere Leute, die jahrelang ihre Boote vorbereiten, habe ich tatsächlich unterwegs
On the
abgegradet.
run.
Also on the run, genau.
Ja, super.
Weil sonst hätte ich irgendwie wie, ein Jahr warten müssen mit der Hurricane-Saison. Ne? Man muss ja zu gewissen Zeiten auf den Kanaren
Ja,
sein, zu
ja.
gewissen Zeiten losfahren über den Atlantik. Genau, und ich wollte nicht ein Jahr warten und deswegen habe ich unterwegs den Watermaker noch repariert, unterwegs Lithium-Batterien in Mallorca von einem
Super.
sehr talentierten Marineelektriker einbauen lassen, unterwegs so in Kap Verden Solarpanels nachgerüstet. Genau, also es war immer was zu tun und ich habe halt alle 8 Wochen, 8 bis 10 Wochen, eine Woche Pause gemacht, Refit, um quasi Dinge, die vermutlich kaputt gehen, reparieren zu können, aber auch Sachen Stück für Stück upgraden zu können. Genau.
Viele, die uns zuhören, haben ja diesen Traum, was ich eben schon sagte. Und ein Hauptargument, also es gibt zwei Hauptargumente, ne? Zeit und Geld. Ja, lass uns erst über Geld sprechen. Kannst du verraten, was du für das Boot bezahlt hast und was du da noch investiert hast?
Darf ich leider nicht, weil es im Kaufvertrag explizit verboten
Ah,
ist.
okay.
Aber ich kann dir sagen, was damals die Dufour 43 Classic und andere Boote 40 bis 45 Fuß, die ich gesucht habe, gekostet haben, nämlich so ungefähr zwischen 65 und 90 oder 100.000
Ah, immerhin.
Euro. Und dafür kriegt man gute Allrounder-Boote, Ex-Charter-Boote oder so, 20, 25 Jahre alt. Wenn es so 15 Jahre ein bisschen jünger sein soll, dann geht es eher Richtung 90.000
Ja.
oder so oder 95.000. Aber genau, und rein investiert, boah, schwierig. Ich glaube, so pro Jahr, ja, schon so 20.000, 30.000. Ja, also hast mehr Materialverschleiß auf der Weltumsegelung. Ich musste immer mal wieder auch auf Verdacht Sachen doppelt oder zwei Ersatzteile kaufen, weil ich quasi nicht die Chance hatte, irgendwie, wenn es da nicht passt, irgendwie 3 Wochen
Ja,
zu
ja,
warten,
ja.
bis das nächste geliefert wird, ja. Genau, also war bestimmt nicht alles optimal, aber das ist dann halt so die pragmatischen Entscheidungen, die man halt dann treffen muss, wenn man es so machen will, wie ich, nämlich in relativ schnell, sage ich mal, in 2 Jahren, was ja laut Jimmy Connell, der Welsenwegler-Legende
Kennen wir alle,
quasi,
ja.
genau, der dieses Buch World Cruising Routes geschrieben hat, ich habe in seiner Route gefolgt, ja, was quasi die kürzeste Variante ist, um wirklich um die Welt zu segeln, wenn man jetzt nicht Regatta-Style ohne Anhalten segeln will.
Ja.
Genau.
Erzähl mal, wie du es zeitlich hingekriegt hast, weil du hattest ja auch einen Job und alles. Wie hast du das gemacht?
Ja, ich habe meinen Job dafür gekündigt. Also ich war Redakteur bei einer Tageszeitung vorher und ja, ich habe quasi 10 Jahre quasi gespart und ja, habe meinen Job komplett dafür gekündigt. Ich hatte am Anfang noch so romantische Ideen, dass ich hin und wieder vom Boot aus irgendwie einen Artikel schreiben könnte, aber vergiss es. Ich war so beschäftigt
Ja.
mit Segeln, Crew managen, Reparaturen planen, Ersatzteilbeschaffung planen, genau, also ja, Social Media, also das war nicht möglich. Und zu deiner Sache mit Geld, also naja, ich sag mal so, also wir sind jetzt oder ich bin jetzt in, sag ich mal, moderatem Komfort um die Welt gesegelt, ja, also mit Watermaker, Generator, neuen Lithium-Batterien, der auf 40, 43 Fuß ist ja schon jetzt auch nicht klein, aber wer es wirklich will und weniger Geld hat. Es gibt ja diverse YouTuber zum Beispiel, die beweisen, dass es auch anders geht. Zum Beispiel in Sailing Uma. Ich glaube, die haben damals ihr Boot für $10,000 gekauft, irgendwie so 30 Fuß oder so. Und dann steckst du da nochmal 10.000, 15.000 Euro rein, machst es richtig fit und dann kannst du auch um die Welt segeln. Und was in der Literatur so als Budget quasi angenommen wird, pro Monat irgendwie ja zwischen 600, 700 Euro bis 1.500 Euro. Also 600, 700 Euro ist eher so Reis und Bohnen, wirklich sehr, sehr genügsam.
Ja.
Und ich war dann eher Richtung so 1.000, 1.500 Euro unterwegs.
Aber ist ja immer noch voll überschaubar.
Genau, ist alles machbar und ist, ist eine Sache von finanzieller Disziplin. Sich das Geld anzusparen und B, das dann ja zu verwalten und dazu versuchen, einigermaßen smart zu sein. Und ich bin jetzt tatsächlich durch meine Mitsegler so plus minus null ungefähr rausgekommen.
Ja, super.
Genau. Ja.
Und du hast am Anfang hast du 500 Euro pro Woche genommen pro Mitsegler und bist dann irgendwann auf 800 hochgegangen, aber ich finde das immer noch total günstig. Also
ein bisschen weniger sogar tatsächlich. Am Anfang habe ich irgendwie so 250, 350 Euro genommen und mittlerweile oder gegen Ende der Weltumsegelung waren es dann so 500 bis 600 Euro. Und das sind jetzt auch die Preise, die ich auf meinen Turns irgendwie aufrufe. Einerseits irgendwie, um Segeln für junge Erwachsene irgendwie bezahlbar zu halten. Man muss sich ein bisschen beteiligen, weil Bootswartung ist einfach sehr teuer. Ja, und viele Leute unterschätzen das auch, die nicht Segler sind. Das erkläre ich dann ganz gerne auch mal kurz in so 2, 3 Sätzen, die man dann Leuten per Social Media schickt, aber
Jetzt bist du seit einem Jahr zurück. Du bist gerade in Griechenland in einer Kneipe. Ich kann hinten lesen oder in einem Restaurant Cucina Italiana. Daher auch die Hintergrundgeräusche. Wie geht's dir jetzt? Also du bist gerade am Boot. Ja, du machst es gerade, glaube ich, wieder fit und du vercharterst das ja auch. Aber wie geht's dir? Also du bist zurück, lebst eigentlich in Berlin. Wie kommst du damit klar?
Ich komme damit gut klar. Manchmal oder immer wieder sagen Leute so, ja, wie kannst du denn überhaupt wieder so im normalen Leben und so weiter? Mhm. Und ich glaube, dahinter steckt eine sehr romantische Vorstellung von Weltumseglertum. Ja, es war eine logistische Herausforderung. Es hatte magische Momente, aber es war auch so ein Projekt, was dann jetzt abgeschlossen ist, habe ich erreicht. Mhm. Und ich habe auch schon mal irgendwie so Leuten gegenüber irgendwie gescherzt, so, keine Ahnung, irgendwie, wenn ich morgen sterben würde, dann wäre ich nicht unglücklich, weil ich irgendwie, das war eins meiner größten Ziele so in meinem Leben, so einmal um die Welt zu segeln, das habe ich gemacht und alles andere ist dann irgendwie so nice on top. Weniger Pathos, sagen wir mal so. Ich meine, ich habe ja vorher auch schon als Skipper gearbeitet, ich könnte immer wieder als Skipper arbeiten. Genau, das ist jetzt der Versuch, das Boot zu halten. Ich bin leider nicht wohlhabend genug, um wie die, sagen wir mal, Yachtbesitzer alter Schule ihr Boot lang rumstehen zu lassen und nur 2, 3 Wochen im Jahr irgendwie zu nutzen. Ne? Ich fliege jetzt alle 6 bis 8 Wochen nach Griechenland, mache dann 1 bis 2 Wochen so Wartung, Pflege, Reparaturen, hier hin und wieder 1, 2 Upgrades und zwischendurch segeln ein anderes Skiffer mein Boot. Und mal schauen. Ist so ein bisschen ein Experiment, ob sich das trägt.
Ja, klar.
Entweder plus, minus null oder vielleicht sogar ein bisschen was hängen bleibt und man das dann zwischendurch immer mal wieder auch selber nutzen kann.
Mhm. Und arbeitest du jetzt wieder als Journalist in Berlin oder wo hat es dich hin verschlagen?
Ich arbeite jetzt bei der Deutschen Energieagentur. Das ist ein Think Tank für erneuerbare Energien.
Mhm.
Also 700 Leute, relativ großer Apparat. Und ich arbeite im Bereich klimaneutrales Bauen und mache da quasi Kommunikation. Also betreiben ein Portal, gebäudeforum.de, was quasi für Fachleute so neue Entwicklungen zusammenfasst. Bereich klimaneutrales Bauen. Ich mache da so Visualisierungen, Infografiken, Social Media, genau, so ein bisschen Mischmasch. Jetzt nicht mehr so viele Texte schreiben. Also der Beat in einer Tageszeitungsredaktion ist deutlich höher, aber halt einfach anders.
Mhm. Ja, klar. Jetzt wirst du Vater. Ja, das heißt, das ändert das Leben ja nochmal. Das heißt, die nächste Weltumsegelung steht erstmal wahrscheinlich nicht an. Also bist du auf dem Weg, jetzt gesettelt zu sein? So, geht das so in die Richtung?
Tja, who knows, ne? Scheint so, oder sagen wir mal so, ich habe schon zu meiner Freundin gescherzt, ich bin bereit jetzt. Ja, es gibt ja viele, viele Männer Ende 20, Anfang 30, die dann noch irgendwie so ein bisschen reisen wollen und noch nicht setteln wollen und wahrscheinlich war
gibt's
ich genau
auch mit
so.
Mitte 50.
Gibt's auch mit Mitte 50, genau, aber genau, also ich würde jetzt sagen so, genau, jetzt bin ich bereit dafür und who knows und vielleicht ist es ja gar nicht so sehr ein Widerspruch. Also es gibt ja durchaus Leute, die mit Kids und auch mit Kleinkindern auf Boden segeln oder teilweise überleben, mal schauen. Wie Joe Strummer von The Clash mal gesagt hat, the future is unwritten, wir werden es sehen.
Jetzt war deine Freundin auch auf mehreren Etappen dabei. Was hat das mit euch als Paar gemacht? Also war danach euch klar, es passt. Jetzt können wir ernst machen sozusagen.
Das ist so ein bisschen, sagt man so, ne? Schon, also ja, war eine Herausforderung. Ja, wir haben viel getextet. Ja, aber genau, ich denke, wenn es das übersteht, nicht nur Fanbeziehung, was weiß ich, in ein anderes europäisches Land während Erasmus oder so, was ja sonst viele Leute machen oder so, denke, dann hat man schon eine stabile Partnerschaft, ja.
Ja. Moritz, ich wünsche dir alles Gute, vor allem mit dem Kind dann natürlich und für alles Weitere. Und für euch, wenn ihr mehr über Moritz wissen wollt, magicaloceansailing.com, da erfahrt ihr alles, aber das schreiben wir euch natürlich auch in die Shownotes. Moritz, danke, hat Spaß gemacht. Ich wünsche dir alles Gute, viel Spaß in Griechenland und dass irgendwann sich eine neue Tür wo auch immer hin öffnet.
Danke, danke.
Das war der Segelpodcast der Yacht. Jeden Freitag neu. Gebt uns gerne Feedback und schreibt an podcast@yacht.de.